Endzone. Der DAZN NFL Talk wird präsentiert von Discover Airlines.
Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe Endzone, der DAZN NFL Talk, Folge Nummer 91. Eine ganz besondere, die uns heute ins Hause steht. Mein Name ist Flo Hauser, schön, dass ihr am Start seid. Und die Frage an meinen kongenialen Partner, der mir digital gegenüber oder neben mir sitzt, ist zu Thanksgiving. Was ist dir am liebsten? Corn Chowder, Lachs Chowder, Pumpkin Soup, Squash Canopies, Perfect Roast Turkey mit Stuffing, bisschen Soße, Apple Butter. Es ist Thanksgiving. Christoph Stadler, ich grüße dich.
Ich habe kein Wort verstanden. Kannst du es nochmal wiederholen? Ich habe kein Wort verstanden. Ist das wirklich das ganze Essen von Thanksgiving?
Ja, das sind so die typischen Gerichte und Beilagen,
wenn ich jetzt mal. Ich habe das Wort Truthahn nicht gehört, deswegen bin ich ausgestiegen. Oder hast du Turkey gesagt?
Perfect Roast Turkey mit Stuffing.
Ich bin also geistig wirklich jetzt in Minute, in Sekunde drei schon ausgestiegen. Wow, das ist neuer Rekord. Grüß dich, Flo. Thanksgiving. Ich sehe schon, du bist ein Thanksgiving-Feierer. Bist du auch ein Halloween-Feierer dann, der draußen verkleidet?
Nein. Halloween gar nicht. Habe ich nicht gebraucht. Stelle ich auch immer die Klingel aus. Sorry, Kids. mach die Fenster und die Rollläden zu und das Licht aus. Aber Thanksgiving finde ich cool, weil ehrlicherweise, also ich feiere den nicht, ich bin kein Amerikaner und wir feiern den auch zu Hause nicht.
Ich wollte gerade fragen, ob es schon mal Truthahn gab, weil für mich natürlich als bayerischen Christen zählt natürlich nur das Erntedankfest.
Ja, genau, das wollte ich gerade sagen, wir kennen es als Erntedankfest irgendwie, aber ich finde den Anlass eigentlich ganz cool, weil ich finde, wir sollten alle mal so ein bisschen dankbarer auch durchs Leben gehen für kleine Momente, größere Momente, Familienmitglieder, was auch immer es ist. Job, privat, beruflich, was auch immer. Deswegen finde ich es eigentlich ganz cool, da auch mal Danke zu sagen. Deswegen danke, Christoph, dass du jetzt in diesem dritten Jahr mit mir diesen Podcast machst. Und danke an euch, dass ihr so fleißig uns auch schreibt und vor allen Dingen zuhört und zuschaut. Es ist Zeit, Danke zu sagen.
Du hattest zu Beginn schon diese vorweihnachtliche Stimmung in der Stimme, in der Stimmlage. Jetzt weiß ich, wer das kommt. Thanksgiving verändert dich. Ja, zu komplett. Einem Menschen mit Herzen, mit Gefühlen.
Ja, einmal im Jahr kann man das ja mal zulassen.
Und jetzt die harte Realität mit NFL-Football, anspucken, in die Nüsse hauen, alles ganz normal, oder?
Ja, alles wie immer, passt irgendwie nicht ganz so ins Bild, aber Aggressionslevel auf jeden Fall aktuell in der NFL-Saison so hoch wie nie, kann man eigentlich sagen. Und was soll das ganze Geplänkel, fragt ihr euch? Ganz einfach, wir werden heute in dieser Folge 4 Spiele uns genauer angucken, denn es ist die Thanksgiving-Woche, das heißt, es gibt 3 Spiele am Donnerstag, am Thanksgiving-Tag bei uns dann auch live auf DAZN. 3 Spiele direkt nacheinander ab 19 Uhr beziehungsweise ab 18.50 Uhr sind wir da dann schon auf Sendung. Und dann am Freitag gibt es noch ein 4. Spiel, das Black Friday Game, was dann noch so in den Feiertag so ein bisschen hineinkommt, gibt es dann auch um 21 Uhr. Und diese 4 Partien schauen wir uns heute genauer an im Laufe dieser Folge und haben dann auch noch was Schönes Richtung Playoffs auf dem Speiseplan, um dabei zu
sagen. Ja, genau. Das ist nämlich... Thanksgiving ist schön, dass Donnerstag ist natürlich der Podcast, wenn ihr am Freitag hört, waren die Spiele schon. Es ist nicht so, dass wir alle Spiele in Gänze durchexerzieren, was da passieren kann. Das wäre irgendwie ein bisschen blöd. Unser Hauptthema ist eigentlich, wir schauen ein bisschen Richtung Playoffs. Welche Teams wären aktuell dabei? Wir gehen in Woche 13 rein. Ich finde, da kann man mal genauer drauf schauen. Jetzt werden wir wahrscheinlich auch jede Woche nochmal genauer drauf schauen. Welche Teams sind denn da dabei, wo wir sagen, glauben wir noch nicht, fallen vielleicht noch raus. Welche Teams sind aktuell nicht mit dabei? Glauben wir noch, die könnten noch reinkommen. Da werden wir in der AFC, NFC mal ein bisschen drauf schauen. Aber vorher, wie gewohnt, nochmal der Blick, was sonst so passiert ist.
Die News.
Und da ist tatsächlich eine Menge passiert. Thanksgiving ist auch die Zeit der Entlassungen, offenbar. Keine Ahnung. Auf jeden Fall haben die Las Vegas Raiders nach viel Dankbarkeit ihren Offensive Coordinator Chip Kelly entlassen. Beziehungsweise, wenn man so möchte, hat Pete Carroll ihn entlassen. Man hat ihn für viel Geld geholt. Einen der, ich weiß gar nicht, am meisten respektierten Männer und Football-Brains in dieser Branche. Chip Kelly, muss man ehrlicherweise sagen. Die Raiders-Fans waren total begeistert, als er damals unterschrieb. Und jetzt allerdings entlassen, weil bei denen rumort es ja viel, Special Teams Coordinator schon entlassen, jetzt auch der Offensive Coordinator Chip Kelly und Greg Olsen, der Quarterback Coach, übernimmt jetzt.
Ja, danke für nichts in dem Fall, oder? Wenn wir bei dem Wording schon bleiben, weil war schon enttäuschend. Da hatte ich auch ein bisschen mehr erwartet. Kam ja als bestbezahltester Offensive Coordinator das Ergebnis Platz 30 Total Yards, Platz 31, was die Scoring Offense, also die Punkte anbelangt. Ja, ich meine, dieses Spiel gegen Cleveland war, glaube ich, nochmal dann logischerweise das Fass, dass es zum Überlaufen gebracht hat. Es war dann der letzte Tropfen, weil Chino wurde 10-mal gesackt. Das konnte so nicht weitergehen. Die hatten 3,6 Yards per Play, was indiskutabel ist und nur der viertschlechteste Wert von den Raiders in dieser Saison war. Also, das hat überhaupt nicht funktioniert. Ehrlich gesagt, ich war vor der Saison, natürlich der Name schon in freudiger Erwartung, war aber trotzdem so ein bisschen überrascht, ja schon mit Pete Carroll. Ich habe mir eigentlich gewünscht, dass das alles ein bisschen jünger wird im Coaching-Staff. Mhm. Sie sind die andere Richtung gegangen mit ziemlich alt, hat jetzt nicht funktioniert. Ja, ich meine, Chip Kelly, großer Name, aber ehrlich gesagt war jetzt da nichts dahinter bei den Raiders. Das war einfach nichts.
Nee, stimmte hinten und vorne nicht. Und was ich so ein bisschen auch mitgekriegt habe aus Raiders-Kreisen, die sich viel mehr mit diesem Team auch beschäftigen, ist, dass Chip Kelly ja sehr, sehr euphorisch war auf der einen Seite, aber sehr, sehr bestimmend war in seinen Meinungen und dass ich auch manchmal mit Pete Carroll nicht so richtig grün war in dem Sinne. Das heißt, alles nach seiner Auslegung und das hat halt einfach nicht geklickt und dann macht es Sinn, eben dann einen Schlussstrich zu ziehen. Also die Raiders Chanty, mal wieder
was mit haben einer verkauften Saison. Ashton Chanty findet gar nicht statt. Die O-Line ist indiskutabel, aber er macht da auch nichts anders. Ich meine, Stone Forsythe als Left Tackle kommt rein und ist nicht gut, aber wird auch komplett alleine gelassen. Du machst nicht mal was anderes, um den vielleicht zu unterstützen. Also irgendwie war es auch gefühlt schon Saison vorbei bei den Raiders, was das anbelangt. Irgendwie so belanglos.
Absolut.
Das ist ein bisschen schade drum.
Ich habe ein Spiel kommentiert, Raiders gegen Cowboys. Der längste Lauf von Ashton Chanty in diesem Spiel war über 11 Yards. Er hatte aber nur 8 auf der Habenseite. Und das bei, glaube ich, 10 Läufen oder so. Also das ist halt einfach
Katastrophe.
Katastrophe, genau. Und das trifft auch auf die nächste News zu, Christoph. Da gibt's auch eine Entlassung.
Die Giants haben ihren Defensive Coordinator entlassen, Shane Bowen. Und da, ehrlich gesagt, ist genau umgekehrt zu den Raiders. Da hatte ich bei der Defense wirklich ganz große Erwartungen, wie die Raiders vielleicht mehr Erwartungen hatten bei der Offense. Aber bei der Defense hatte ich ja, wenn ich mich recht erinnere, vor der Saison so Hot Takes, die müssen mal Richtung Rekorddefensive gehen. Nee, auch da. Total Yards, Platz 30, Scoring Defense, Platz 30, Red Zone Defense, Platz 31, Takeaways, Platz 30, sind das erste NFL-Team nach 11 Spielen mit 4.000 zugelassenen Yards, 3.000 kassierten Punkten und weniger als 6 Takeaways.
Das ist crazy.
Glückwunsch Giants. Hätte ich niemals für möglich gehalten, dass, also die D-Line ist ja nicht schlecht, aber dass diese Defensive gesamt nicht, zumindest mal Top 15 ist, ist verheerend.
Ja. Wenn ihr euch alle erinnert, ich mach's ungern, aber ich hatte die Giants ja vor der Saison auch relativ hoch aufgrund dieser ganzen neuen Geschichten und ich habe ja auch, und das haben die US-Kollegen auch gesagt, gerade die Front Seven erinnert so ein bisschen vom Potenzial her an die Eli Manning Front Seven. Das zum Teil vielleicht ja, aber der Rest funktionierte halt nicht und dann macht es auch Sinn, auch da einen Schlussstrich zu ziehen und mit dem Defensive Coordinator eben Schluss zu machen per Gespräch hoffentlich.
Charlie Bullen, der bisherige Outside-Linebacker-Coach, übernimmt das jetzt mal interimistisch. Ja gut, bei den Giants ist die Saison eh vorbei, genauso wie bei den Raiders. Genau. Eigentlich auch egal. Gehen wir weiter im Text, oder?
Genau, Saison vorbei, Stichwort New Orleans Saints. Das trifft auf die genauso zu. Und die haben jetzt Blake Rupien entlassen, der mehrfach in den letzten Wochen Kicks verkickt hat, also nicht verwandelt hat und so auch letzte Woche, glaube ich, 2 Stück. Mhm. Deswegen hat man sich jetzt von ihm getrennt. Der hat sich da eigentlich relativ lange gehalten und sie haben jetzt Kate York mal in den Practice Squad geholt und man geht davon aus, dass der dann auch, am Wochenende auf dem Feld stehen wird.
Hatte die hat im Moment die zweitschlechteste Field Goal Percentage. Nur Carty, der bei den Rams war ja noch schwächer, der wurde auch schon entlassen. Und war nicht Justin Tucker bei denen im Tryout, was ein bisschen für Irritationen gesorgt hat?
Ja.
Okay.
Aber nichts weiter gehört, stand jetzt.
Hat sich scheinbar nicht durchgesetzt. Mit Groupie. Ich meine, damals haben sie Will Lutz extra abgegeben nach Denver, um den Groupie dann quasi zu ihrem Kicker zu machen. Hat sich jetzt, ehrlich gesagt, nicht bezahlt gemacht. Will Lutz, hören wir gleich nachher. Der hat bei den Broncos eigentlich ganz gut funktioniert.
Ganz genau. Vorher allerdings noch eine News von den Buffalo Bills. Die holen Brandon Cooks.
Da ist ja der Wide Receiver, den wir gefordert haben.
Genau. Der war ja zuletzt bei den Saints, hat dann das Waiver Wire gecleared, wie es so schön heißt. Also wurde dann nicht irgendwie anderweitig von einem Team geholt und jetzt also per Free Agent sozusagen bei den Buffalo Bills unterschrieben, weil Elijah Moore, der eigentliche Wide Receiver der Buffalo Bills, unzufrieden war, das Gespräch gesucht hat mit der Franchise. Der wollte einfach mehr Offensive Snaps, der wollte mehr eingebunden werden. Das haben sie offenbar abgelehnt, denn innerhalb von 24 Stunden nach diesem Gespräch ist er nun entlassen worden. Man hat sich, so ist es offiziell in der Mitteilung, auf eine einvernehmliche Trennung geeinigt. Und deswegen ist Elijah Moore weg und Brandon Cooks jetzt da.
Okay. Wird, glaube ich, nicht die große Rolle spielen bei den Bills, ob der jetzt da ist oder nicht. Aber dann ist es so, da ist der Wide Receiver, den wir gefordert haben zur Trading Deadline. Gibt sich diesen TV-Total-Nippel, ich bin schon beim nächsten Thema, den Hodensack in kaltes Wasser halten?
Ja, hängen.
Hängen.
Den Hodensack in kaltes Wasser hängen. Ja, ganz genau. Ja, hilft glaube ich, nach dem.
Ja, das hat Jennings bestimmt machen müssen nach dem Monday Night Football Spiel, als er von Carolina Safety Trevon Merrick einen aber volle Lotte in die Weichteile bekommen hat. Irgendwie zieht sich durch diese Unsportlichkeiten. Wir hatten Jalen Carter mit der Spuckattacke, Chase mit der Spuckattacke, Amon-Ra, der zwar gar nicht für bestraft wurde, außer für $12,000 da mit dem Schlag auf den Helm ins Gesicht. Bei Payne, glaube ich, war es von den Commanders.
Korrekt.
Und jetzt, ehrlich gesagt, ich weiß nicht, was noch schlimmer ist, den vollen Schlag
in
die Nüsse.
Ich hoffe nicht, dass irgendeiner noch irgendwelche Waffen aus dem Stutzen zieht, wenn das so weitergeht, ehrlicherweise. Spaß beiseite, Trevon Merrick ist jetzt für ein Spiel gesperrt worden, in Berufung gegangen. Berufung ist jetzt noch nicht offiziell.
Aber warum geht man da in Beruf? Also sorry.
Ja, das ist der normalste Move, vor allen Dingen in den Staaten, da kannst du dagegen alles klagen.
Ja, gut, insofern. Kriegst noch recht, du wirst noch Milliardär danach.
Genau, also. Ich gehe stark davon aus, dass es bei dieser einen Spielesperre bleiben wird, Berufung hin oder her.
Also mit einer Spielsperre kommt er meines Erachtens gut davon. Kommen wir zu besseren Nachrichten und dann kommen wir zu den Broncos, die mal einiges noch gemacht haben, personell, nämlich Vertragsverlänger. Also Will Lutz haben sie verlängert, 3 Jahre 16 Millionen. Dann Center Luke Wattenberg für 4 Jahre 48 Millionen, 27 garantiert, ist der 5-teuerste Center jetzt der NFL mit einem Jahresgehalt von 12,0 und haben mit Defensive Tackle Malcolm Roach für 3 Jahre und knapp 30 Millionen verlängert. Da ist die Hälfte, nicht ganz die Hälfte garantiert. Also die machen Nägel mit Köpfen. Ganz spannend bei der O-Line finde ich jetzt, die sind alle bis mindestens 2027 unter Vertrag, teilweise bis 28, 29. Also da steht er ja drauf, Sean Payton auf eine gute O-Line, macht ja durchaus Sinn.
Ja.
Aber die hat er jetzt alle eingeloggt quasi für die Broncos.
Genau, also da ist die Zukunft soweit erstmal gesichert. Mehr kann man dazu, glaube ich, gar nicht sagen bei einem möglichen oder sehr wahrscheinlichen Playoff-Team. Aber wir haben auch noch.
Vielleicht gibt es die nachher? Nee,
ja,
die Broncos scheinbar nicht, okay.
Wer weiß. Ein paar schlechte Nachrichten haben wir auch, was Thema Verletzungen betrifft. J.J. McCarthy, der Quarterback der Minnesota Vikings,
ist das eine schlechte Nachricht?
Concussion-Protokoll, da erzähle ich dir gleich was dazu. Max Brosma wird jetzt also wohl starten. Das ist alles noch nicht bestätigt, aber es sieht danach aus. Ich habe heute, wir nehmen Mittwoch spätabends auf, im Zuge der Champions-League-Übertragungen hier auf The Zone, einen Vikings-Fan bei uns auf dem Flur getroffen.
Wer ist das?
Und das sage ich dir privat.
Gib mir nur einen Hinweis schnell. Komme ich da gleich drauf?
Nee, Gabo ist es. Hallo Gabo.
Okay, das war jetzt
einen Hinweis
lang geheim gehalten.
Insider, liebe Leute. Und der hat gesagt, J.J. McCarthy, falls Sie uns sehen können, ich mache Anführungsstrichen, ist im Concussion-Protokoll. Also die Vikings-Fans finden es gar nicht so verkehrt. Mal schauen, ob es mit Bros mal besser wird. Ich mag es bezweifeln.
Ach so, um das. Mhm. Ich dachte, oder ich habe mir die Frage
gestellt. Wenn ihn jetzt rausnimmt, quasi schützt sozusagen.
Ja, ja, okay. Ich habe mir die Frage gestellt, wer hat ihm denn eine verpasst, dass er ins Concussion-Protokoll geht nach dem Spiel?
Ja,
so habe ich aufgefasst.
Ja.
Ja, ehrlich gesagt, ist wahrscheinlich, also der soll nicht verletzt sein, um Gottes Willen, aber so wie er bisher gespielt hat, dass der irgendwie raus ist, weil geht's mit dem überhaupt noch so weiter, zumindest aktuell, das ist ja nicht mal mehr verheerend. Ich weiß gar nicht, was ich dazu noch sagen soll, das ist Katastrophe.
Ich glaube, das würde jetzt zu weit führen für das, was wir alles noch vorhaben, aber so viel sei gesagt, für mich passt da schematisch für ihn einfach nichts. Er ist ja an und für sich kein schlechter Quarterback, dann die Verletzung, immer irgendwie beim Team gewesen, viel gelernt, hieß es in der Offseason, aber Entscheidungsfindung und Playcalling und das Schematische funktioniert irgendwie mit ihm gar nicht, denn an und für sich ist das Team ja nicht schlecht besetzt. Nur an ihm liegt es dann aber auch nicht.
Müsste man eigentlich meinen, ja.
Ja.
Gehen wir weiter, gibt noch ein paar Quarterback-Nachrichten. Baker Mayfield, Schulterverletzung ist fraglich, können wir relativ schnell machen, weil wir es heute noch nicht beantworten können. Und Dylan Gabriel ist raus aus dem Concussion-Protokoll bei den Browns, könnte also wieder spielen, aber nach dem Sieg, kann ich aber auch nachvollziehen, bleiben sie bei Shedeur Sanders, weil er halt das Spiel gewonnen hat und egal wie es zustande kam, warum solltest du einen Quarterback, der mit seiner Mannschaft gewonnen hat, rausnehmen?
Genau, außerdem ist er the guy. Also erklärt das ja alles. Er erklärt das alles noch für Cleveland. Dann haben wir noch eine schlechte Nachricht für ein wirkliches Playoff-Team. Die New England Patriots müssen auf Left Tackle Will Campbell verzichten. Mit einer Innenbandverletzung ist jetzt auch offiziell auf die Injury-Reserved-Liste gesetzt worden. Heißt, er wird auf jeden Fall mal 4 Spiele fehlen. Man geht davon aus, dass er zum Ende der Regular Season, wir beginnen jetzt das dritte Drittel sozusagen der Regular Season, wieder dabei sein kann und dann auch für die Playoffs fit genug ist.
Das wäre für die Patriots wichtig, weil jetzt sein Left Tackle raus, bin ich gespannt, wie das in welche Richtung das geht. Left Tackle ist ja nicht so unwichtig.
Werbung.
Ja, wie bereits erwähnt, Thanksgiving steht vor der Tür. Football-Feiertag, wie wir wissen, in den USA und Spotlight auch auf die Detroit Lions, die ja da immer spielen und diesmal gegen die Green Bay Packers. Gerade Amon-Ra St. Brown müsste ja eigentlich besonders reichlich beschenkt werden, Christoph.
Ja, das stimmt. Auch am vergangenen Wochenende wieder Top 3 Receiving Yards. Woche für Woche spielt er echt auf einem Top-Level. Okay, eine Woche vielleicht mal ausgenommen. Da wurde er nicht so oft angeworfen. Aber wenn er jetzt die Lions tatsächlich in die Playoffs führt, dann schuldet ihm Detroit, also persönlich ihm da eigentlich einen Award, weil er halt der wichtigste Mann ist mittlerweile.
Ja, und Award, richtiges Stichwort. Apropos, es gibt aktuell bereits einen offiziellen Gewinner, nämlich der Ford Ranger Plug-in Hybrid gewinnt den International Pickup Award.
Herzlichen Glückwunsch.
Amon-Ra, St. Brown, Leistungsträger, Verlässlichkeit und Konstanz auf Top-Niveau beim Wide Receiver und beim Ford Ranger Plug-in Hybrid.
Ja, und genau diese Parallelen zeigen auch Ford und der Zone zusammen, denn da warst du mit dabei, was Tolles. Gemeinsam wurde ein Piece über Amon-Ra St. Brown, über seine Entwicklung, sein Leben gemacht. Rise of a Lion heißt's, da kommt die Familie zu Wort, Ex-Trainer sprechen über Amon-Ra St. Brown, über seine Entwicklung und wie er zu einem der besten Wide Receiver in der NFL geworden ist.
Werbung.
Und dann kommen wir jetzt auch zu den Thanksgiving-Spielen. Die Detroit Lions zu Hause gegen die Green Bay Packers, ein NFC-North-Duell am Donnerstag, 19 Uhr, live bei uns auf The Zone. Die Lions spielen immer oder am meisten, am häufigsten an Thanksgiving. Die Lions sind da auch gerne mal zu Gast. Und die Frage wird natürlich sein, mit was wird der Truthahn gestopft werden? Mit Möhren für David Montgomery oder doch mit Käse für die Green Bay Packers Fans? Es wird so oder so ein sehr, sehr schönes Duell. Nicht nur, weil es der Football-Feiertag ist, sondern, Christoph, weil es ein NFC North Divisionsduell ist, eine Rivalität ist und eine wichtige Richtung Playoffs.
Also ich glaube, für die Lions ist es wirklich der Weg Richtung, na, es sind die Wochen der Wahrheit, ich sag's einfach so, du hast jetzt Thanksgiving, so, ja. Da geht's auch ums Prestige, egal wie du stehen würdest, dann Thursday Night Football gegen die Cowboys, wissen wir auch, die Cowboys, wissen wir nie, was passiert, dann spielst du bei den Rams gegen die Steelers in Minnesota, okay, weiß ich nicht, das ist wahrscheinlich das Leichteste, und in Chicago, also das ist echt jetzt Schlussdrittel, du hast eingeläutet, das letzte Drittel für die Lions, eigentlich fast nur durch die Bank wichtige Spiele. Ich war vorhin ein kleines bisschen überrascht, weil es gibt wohl einen neuen Center, einen neuen alten Center wieder. Ja. Hast du es ein bisschen genauer mitgekommen, aber Frank Ragnow soll aus dem Karriereende kommen, what the fuck?
Ja, also das kam völlig aus der kalten Hose tatsächlich. Frank Ragnow jetzt wieder bei den Detroit Lions, soll wohl sehr fit sein, soll trainiert sein und soll so schnell es geht tatsächlich auch dieser Offensive Line helfen können. Also wenn ich in Rente gehe, kriege ich glaube ich erstmal ein Bäuchlein. Er hat es nicht bekommen oder ich habe eigentlich
schon. Ich habe schon.
Ja, ja, egal. Okay.
Zwei doofe, ein Gedanke.
Okay. Danke. Ja, war ich total überrascht, aber es ist natürlich einen richtigen Boost, den sie brauchen in diesen Wochen der Wahrheit, wie du richtigerweise sagst. Und es ist ja deswegen so ein ganz geiles Duell, weil es für beide so ist. Die Packers stehen 7-3-1 mit diesem einen Unentschieden gegen die Cowboys und die Lions stehen 7-4. Und beide haben den errechneten, gleich schweren restlichen Spielplan
ist das
mit
so?
Unterschiedlichen Gegnern. Ich habe es mir extra aufgeschrieben. Green Bay hast du gerade erwähnt, Detroit, zweimal Chicago, Denver, Baltimore, Minnesota. Und die Lions spielen jetzt dann natürlich Green Bay, dann Dallas, die Rams, Pittsburgh, Minnesota und Chicago in Woche 18. Das ist von der errechneten Formel, die es da immer gibt, gleich schwer und dementsprechend ist dieses Matchup jetzt an Thanksgiving ja nochmal doppelt wichtig.
Absolut, jetzt schauen wir mal, ob Josh Jacobs zurückkommt bei den Packers, wobei Emmanuel Wilson eigentlich einen ganz guten Ersatz gegeben hat gegen Minnesota.
Auch für den Fantasy-Team.
Carries, auch für mein Fantasy-Team. Mhm. Hat trotzdem nicht gereicht zu einem Sieg, danke dafür. Matthew Golden, der war ja auch raus gegen Minnesota mit der Handgelenksverletzung, soll wohl auch eine Option sein. In der Defensive Keshawn Nixon, der musste ja das Spiel gegen die Vikings verlassen mit Nackenproblemen. Weiß nicht, ob du es gesehen hast, der ist an der Sideline da.
Ja.
Der Schubser gegen Jefferson weitergelaufen, ausgelaufen und rein in den Mitspieler. Wer war es denn nochmal? Wiley, kann es sein? Der Tight End, irgendwie sowas, ist egal. Also Keshawn Nixon auch noch fraglich. Quay Walker war ja schon raus, kommt vielleicht wieder zurück. Ja, und bei den Lions muss ich noch ergänzen, wissen wir mittlerweile, Sam LaPorta Saison aus, vielleicht noch eine mini kleine Chance, der wird auf jeden Fall oder wurde schon am Rücken operiert. Ja, das ist natürlich ein herber Verlust für die Lions, weil ja, Sam LaPorta kannst du nicht 1-1 ersetzen.
Absolut nicht, also bei beiden fehlen die wichtigen Tight Ends, bei den Packers Sam und Tucker Kraft ebenfalls schon. Und ich bin vor allen Dingen gespannt, wie das so diese Lions Offense, die wir am Anfang der Saison mal kritisiert haben, dann natürlich wieder überragend war, gegen diese Packers Defense laufen wird. Vor allen Dingen, nachdem, Christoph, deine Meinung gerne, Jahmyr Gibbs ja letzte Woche einen überragenden Tag hatte als erster Lions-Spieler mit über 200 Rushing Yards in einem Spiel seit 1997, Barry Sanders. Das war wirklich krass. Und dazu hat er ja auch noch 10 Catches gehabt. Also ich glaube, der wird der Go-To-Guy werden. Und ich bin gespannt, wie diese Packers-Defense damit umgeht, die wir ja alle für sehr, sehr stark halten im Normalfall.
Also Gibbs war ja in Woche 1, da gab es das Duell schon, das haben die Packers gewinnen können, 27-13 Heimsieg. Ich habe nochmal nachgeschaut, der hatte 9 Carries für 19 Yards, hatte zwar 10 Catches von 10 Mal, wo er angeworfen wurde, für 31 Yards.
Also eigentlich kein Faktor, ja.
Nee, war eigentlich kein Faktor, wie so viele, muss man sagen, aber Woche 1
ist da war ja genau das ist das, was ich meinte, weil da haben wir nämlich genau darüber gesprochen, neue Offense, neue OC.
Und dann Woche 2, wie haben sie so gewonnen, dann irgendwas
mit 40.
Ja, genau. 44, ja. Nee, 52, 21 gegen die Bears sogar.
Entschuldigung, ja, genau.
Da haben sie sogar nochmal schlechter gemacht, als sie waren. Nee, ist tatsächlich für mich auch der Schlüssel, weil die Packers, auch wenn die Defense immer noch stark ist, ich fand es im Lauf ein bisschen anfälliger als in den ersten Wochen. Die Giants ohne Skedebu, wie wir wissen, sind mit Tracy auf 88 Yards gekommen. Singletary hatte auch 44 Yards, der war zwar nicht wahnsinnig effizient. Da gibt's eine andere Kragenweite. Also bin ich gespannt, ob sie den so gestoppt bekommen. Auf der anderen Seite ist jetzt keine schlechte Defense, also auch Run-Defense bei den Packers. Ja. Trotzdem ein bisschen anfälliger fand ich es insgesamt in den letzten Wochen.
Total. Also das ist für mich der entscheidende Faktor, wie Gibbs mehr eingebunden wird als in diesem ersten Duell. Aber Anfang der Saison kann man da eigentlich immer noch nicht so viel draus ziehen. Und das Zweite ist deswegen, also mein Hauptthema ist eigentlich Detroit Offense gegen Green Bay Packers Defense, die gegen Play-Action ganz gut ist, und Play-Action ist das Thema für Jared Goff, das wissen wir auch. Also da treffen sich eigentlich auch zwei Stärken, da freue ich mich sehr drauf.
Ja, und jetzt habe ich gerade gesagt, dass die Run-Defense schlechter war. Insgesamt haben sie 20 Explosive Runs zugelassen, das ist der drittbeste Wert. Die werden auch Druck machen auf Goff, das mag er auch nicht so gerne. Und dann schau mal, wie die Offense von den Packers ausschaut mit Jordan Love. Der hatte schon mal ein Thanksgiving-Spiel, ein gutes Thanksgiving-Spiel gegen die Lions, das haben sie auch gewonnen, da hat er 268 Yards, 3 Passing-Touchdowns, keine Interception. Wenn sie das, glaube ich, so hinbekommen, haben sie eine ganz gute Chance, das Spiel dann auch zu gewinnen. Ja. Aber wird ein geiles Matchup, super, weil es auch so eine große Implikation für einen weiteren Saisonverlauf hat. Also es darf eigentlich keiner von beiden verlieren. Du hast ja gesagt, gegen wen es dann alles geht. Wusste ich nicht, dass die denselben Schedule von der Stärke her haben.
Ja, du weißt, ich halte davon eigentlich nicht viel, ehrlicherweise, weil das immer so eine Momentaufnahme ist. Das kann in 2 Wochen wieder ganz anders aussehen. Wenn jetzt die Vikings 3-mal noch verlieren und dann spielen sie gegen die, dann ist es ein viel leichterer Gegner am Ende des
Tages. Aber viele Division-Duelle, und das macht's ja geil.
Ganz genau. Und deswegen gibt's da auch in der NFC North noch so ein paar Bewegungen in der Tabelle, wenn man so will. Und dann schauen wir mal, ob die Packers da was reißen können mit Jordan Love, der ja auch wenig Touchdowns wirft aktuell, und das werden sie brauchen.
Packers-Lions, verrate ich schon mal, werden nachher nochmal Thema sein. Seid gespannt, wenn es um die Playoffs geht. Gehen wir weiter.
Jawohl.
Chiefs at Cowboys. Die Chiefs stehen 6-5, die Cowboys 5-5-1. Donnerstag 22.30 Uhr, auch live bei uns zu sehen bei Kansas. Da wissen wir es, glaube ich, schon. Trey Smith ist raus, genauso wie Noah Gray, der Tight End, und Chris Roland Wallace, der Cornerback. Also Trey Smith, der Right Guard, der sich ja verletzt hat. Ja, und das sind zwei Teams, die sich durch interessante Siege zurückgemeldet haben. Die Chiefs schlagen also die Colts. Das war ja letzte Woche unser Game of the Week, wenn ich es richtig im Kopf habe. Overtime-Sieg, starke zweite Halbzeit. Und Dallas hat es eigentlich auf die Spitze getrieben. Katastrophale erste Halbzeit. Da sahen die Eagles wieder so aus, da müssen wir Angst haben. Haben 21-0 und dann 21-7 zur Halbzeit geführt und verlieren das Spiel. Weil die Cowboys, Leco Mio, also die Cowboys können schon brutal Spaß machen.
Die können Spaß machen, wenn sie es hinbekommen. Größtes Comeback der Franchise-Historie, wenn ich nicht falsch liege, war das. Gewinnen das am Ende des Tages noch. Und wir haben vor 2 Wochen gesagt, ja gut, jetzt haben sie gegen die Raiders gewonnen. Das sind nur die Raiders, das wissen wir auch. Aber jetzt gegen die Eagles so eine zweite Hälfte rauszuhauen, das ist schon, das war sehr, sehr beeindruckend am Ende des Tages, weil sie den Ball gut bewegt haben, weil sie eine ganz gute Balance hatten. Und das gegen eine Eagles-Defense, die wir ja alle nach wie vor immer für sehr gut empfinden, auch wenn die in dieser Saison immer so ihre Schwächen auch durchaus schon hatten. Das haben wir auch schon besprochen. Und auf der anderen Seite Kansas City, du hast sie kommentiert, das ging auch gar nicht gut los. Es war ja auch so ein Arbeitssieg, würde man im Fußball sagen. Ein bisschen Krampf vorne mit früher Interception, Passing-Game überhaupt nicht in Gang gekommen. Und am Ende gewinnen sie aber eben doch mal ein One-Score-Game, was ja letztes Jahr noch das große Credo war, dieses Jahr das große Problem. Und deswegen freue ich mich, weil ich das Gefühl habe, wir können beide, auch wenn die Chiefs natürlich im Vergleich mit den Cowboys jetzt mal auf dem Papier eher das Top-Team sind, aber die Cowboys mit dieser Offensive, so wie sie gegen die Eagles gespielt haben in der zweiten Hälfte, und mit der Defensive, wo eben diese 6 neuen Gesichter, worauf ich mich immer so ein bisschen aufhänge, oder die Leute, die aus Verletzungen zurückkommen, auch das war dann vor allen Dingen in der zweiten Hälfte viel, viel besser. Was ich sagen will ist, ich kann sie beide aber nicht greifen, wie genau das aktuell laufen wird. Und das in Woche 13, das ist schon irgendwie sehr kurios irgendwo.
Ja, bitte an beide Teams, spielt so wie jeweils in der zweiten Halbzeit über vier Unbedingt, Viertel, dann wird es ein brutales Spiel. Ich bin sehr gespannt. Also es war ja wieder die Chiefs, das war ja das Thema letztes Jahr. Sie gewinnen ihre Spiele vor allem dank der Defensive. Und das war da schon, natürlich war das dann auch von der Offense gut, Rashee Rice ganz unerkannterweise auf einmal über 100 Yards. Ich habe danach noch mit Flo Bernberg gesprochen, der hat das ja im Einzelspiel kommentiert. Ich hatte es in der Konferenz, der auch gemeint hat, es waren ganz ruhige Performance über 100 Yards. Aber es war dann doch halt gut mit Explosive Plays. Mahomes hat die Dinger angebracht. Hand ist gerannt, wirklich wie ein Wilder, was wir uns, glaube ich, alle schon mal gewünscht haben, dass einfach mehr eingesetzt wird. Ob jetzt 30 Carries dann wirklich der weiße letzter Schluss sind, das ist klares Season High, davor nie mehr als 13 Carries, jetzt einfach mal 30 Carries. Pacheco kommt wieder zurück. Ich glaube, dass das Backfield jetzt nicht viel, viel besser wird, aber wenn sie einfach mehr laufen, einfach mehr, also die, ob dann die Qualität besser ist, aber die Quantität vielleicht steigern, könnte das schon interessant werden, weil die Cowboys auch gegen den Lauf nach der Bye-Week jetzt besser geworden sind, gegen Las Vegas. Okay, es sind dann die Raiders, haben wir gerade schon gesprochen, katastrophale O-Line, der arme Chanty, die hatten 27 Rushing Yards und auch die Eagles hatten nur 63 Rushing Yards. Mhm. Also, wenn sie das auch wieder gestoppt bekommen, dann hängt wieder alles von Mahomes ab und nur Mahomes und dann nur Rice oder nur Worthy oder wer es diesmal ist, vermutlich ist es eher wieder Rice.
Ja.
Schauen wir mal. Und eben, Defensive ist für mich das Spannende bei den Chiefs, weil das war, Alter, das war schon brutal beeindruckend, wie sie das gemacht haben in der zweiten Halbzeit. Haben Daniel Jones viel geblitzt, der wurde bei 46% seiner Dropbacks unter Druck gesetzt. Da kam dann nicht so viel bei rum. Das wird gegen Prescott halt nichts bringen.
Ja,
das ist einer der Spieler, der am wenigsten geblitzt wird. Das hat Gründe, weil er halt gegen Blitz richtig gut ist. Der hat die viertbeste Completion Percentage, die 10 meisten Passing Yards, hat 6 Touchdown-Pässe, keine Interception, wurde nur 6-mal gesackt. Also das wird kein probates Mittel sein, ihn genauso häufig zu blitzen wie Jones. Könnte ein geiles Matchup werden, die Offense mit einem starken Pickens, Lamb, wenn er hoffentlich mehr Bälle fängt, Prescott dann einfach geil unterwegs gegen die Defensive, wo sich Spagnuolo irgendwas überlegen wird, bin ich mir mittlerweile wieder sicher, weil das war eine Championship-Defense am letzten Wochenende.
Und da freue ich mich auch drauf, weil die Cowboys immer wieder in diesen Duellen, auch gegen die Eagles, aber vor allen Dingen auch gegen die Raiders, so gutsy gespielt haben, immer mal wieder tief gegangen sind. Und es hat auch größtenteils funktioniert gegen diese Chiefs-Defense, wie du es ansprichst, Daniel Jones unter 200 Passing Yards geblieben und Jonathan Taylor auch nur 58 Rushing Yards. Und das gegen die zwei besten Spieler aktuell in dieser
Taylor
Saison.
Taylor habe ich gar nicht erwähnt. Ja,
vollkommen also, richtig. Muss man auch sagen, gegen den Lauf ja auch noch richtig, richtig gut. 3,6 im Schnitt für Jonathan Taylor, das ist katastrophal. Der hat einen Karriereschnitt von 5, irgendwas. Und da freue ich mich wirklich sehr drauf. Kann es nicht ganz greifen, aber können mir vorstellen, dass es ein richtiger Kracher werden wird.
Dann gehen wir zum dritten Spiel.
Ach so, eins haben wir noch, ich weiß nicht, ob du gesagt hast, sorry, das fiel mir noch bei Dak Prescott ein, Tyler Guyton aus der O-Line wird ausfallen.
Ah ja, habe ich nicht gesagt.
Bei den Cowboys, das ist noch etwas, was man berücksichtigen muss, dann genau in diesem Matchup, das du ja gerade schon skizziert hattest.
Das dritte Spiel gibt's dann Donnerstag auf Freitag, 2.20 Uhr, auch live bei uns im Programm. Die Bengals, 3-8 hatte man sich in den besseren Rekord erhofft, gegen die Ravens, 6-5, die wohl zurückkommen. Als erstmal die gute Nachricht, Joe Burrow wird wieder spielen, ist tatsächlich zurück, hätte ich niemals so früh erwartet. Also, dass da nicht Dezember draufsteht beim Comeback, finde ich crazy, aber okay. Sie werden schon wissen, was sie machen. T. Higgins mit einer Concussion raus, Chase nach der Sperre wieder mit dabei. Bei den Ravens, Kyle Hamilton, ich weiß gar nicht, wie der aktuelle Stand ist, der war angeschlagen mit Knöchel, wenn der ausfallen
Limited
würde.
Limited Practice, habe ich mir sagen lassen.
Dann wäre es, das wäre ein herber Verlust, ist der beste Spieler in dieser Defensive mit Abstand. Das ist ein für mich Kandidat als Defensive Player of the Year, wird er nicht werden, weil Miles Garrett Rekorde bricht, aber Kyle Hamilton wie letztes Jahr wieder, stark.
Ja. Ja, total. Und ich sag mal so, wer hätte noch vor ein paar Wochen gedacht, dass wir darüber über dieses Divisionsduell sprechen, wo die Ravens jetzt plötzlich eine von ESPN, es gibt ja viele Leute, die etwas berechnen, ja, was die Wahrscheinlichkeiten betrifft. Aktuell sind sie ja jetzt plötzlich Divisionsleader, weil sie die Steelers überholt haben. Nach Woche 12 72% Chance auf die Playoffs und ich hoffe einfach nur, weil...
Wie viel? 62?
72.
72, okay.
Ja. Also laut ESPN jetzt, gibt noch ein paar andere Berechnungen, wir sind so in der Range zwischen 65% und 72%. Und ich hoffe einfach nur, ein Divisionsduell, wo die Baltimore Ravens beteiligt sind, ist immer erstens physisch. Das sind vor allen Dingen die Duelle gegen Pittsburgh oder Cleveland. Das kann es aber auch gegen die Bengals sein. Ich erinnere aber gegen Duelle Joe Burrow gegen Lamar Jackson. 4 Passing Touchdowns, 5 Passing Touchdowns auf beiden Seiten. Also ich hoffe mir wirklich, dass es da ordentlich knallt, dass es einfach unterhaltsam ist dann in der Nacht für Thanksgiving. Das haben die Amis verdient, das haben wir verdient. Da habe ich richtig Bock drauf. Meine Frage ist allerdings, ich find's cool, dass Joey B wieder da ist. Find's krass, dass es auch jetzt doch so in Anführungsstrichen schnell ging. Mhm. Frage mich aber, sie haben, und da sind wir auch bei einer Range von 0,7% bis 1,3% Playoff-Chance. ich weiß nicht, ob das dann so viel Sinn macht, nicht, dass er sich wieder verletzt. Sage ich ganz ehrlich, wie es ist, aber irgendwie musst du es ja auch wieder in Schwung kriegen, das Ganze. Aber Chance auf die Playoffs hast du eigentlich keine.
Nee. Also ich erinnere mal dran, dass der sich auch schon mal gegen die Ravens verletzt hat. Das war dann vor 2 Jahren, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe.
Das kann sein, ja.
Hat er sich auf jeden Fall verletzt. Das war, glaube ich, damals diese Daumennummer oder was das war. Egal. Ich war auch brutal erstaunt, weil natürlich, also ich kann es nicht einschätzen, wie weit er ist. Wenn er dann spielt, ich meine, es war letzte Woche wohl schon im Bereich des Möglichen, hat er dann nicht gespielt, aber da gab es ja schon die Reports. Ich finde es krass, dass er dabei ist. Rein sportlich ist es natürlich völlig Banane. Auf der anderen Seite, wenn Burrow zurück ist, der will halt auch immer spielen, egal wie der Rekord ist. Die könnten 0 und 11 stehen, der würde spielen wollen. Ich hoffe nur, es ist auch völlig okay, dass dann Franchise-Quarterback dann spielt. Na, dadurch, dass halt der November ist, hoffe ich einfach, dass der weit genug ist. Das wäre nämlich extrem bitter, wenn da was passiert. Also den musst du jetzt nicht in Watte packen und sagen, die Saison ist durch, den brauchen wir gar nicht mehr. Dafür ist, glaube ich, Joe Burrow ein zu großer Competitor, der will Spiele machen. Nur der ist hoffentlich wirklich bei 100% und nicht bei 98, nicht bei 99, sondern bei 100%, weil sonst könnte ich es nicht nachvollziehen.
Ja, und sonst bringt es auch am Ende des Tages nicht wirklich viel.
Nee, wenn die Gefahr da ist, dass das nicht hundertprozentig ausgeheilt ist. Ich meine, wir sehen es jetzt ja bei Purdy auch mit diesem Turf Toe, je nachdem. Das ist eine unangenehme Nummer. Es wird wahrscheinlich nichts sein, was dich jetzt ein Jahr lang kosten wird oder sowas. Keine Ahnung, ich kann die Verletzung gar nicht einschätzen.
Ja, same.
Aber der muss bei 100% sein. Nochmal, nicht 98, nicht 99, 100%. Und ich hoffe, dass es so ist.
Und das ist ja eigentlich die einzige Storyline, die es bei diesem Matchup gibt. Also die Ravens-Aufholjagd, die erstmal geglückt ist jetzt als Divisionsleader in dieser AFC North und die Joe Burrow-Rückkehr. Ansonsten sportlich, egal ob mit Burrow oder ohne, sind die Ravens ja klar favorisiert. Aber ich mahne halt immer wieder natürlich bei Divisionsduellen, weil da kann es auch mal in eine ganz andere Richtung gehen. Da
haben
die Browns ja auch schon mal gegen die Ravens gewonnen in diesem Jahr, auch mit Lamar Jackson.
Keine Ahnung, wie fit er ist, aber es ist halt Joe Burrow. Das ist einer der besten Quarterbacks der Liga. Chase ist wieder dabei. Bei den Ravens gab es jetzt auch wie letztes Jahr wieder nach der Bye Week den defensiven Aufschwung. Ich habe nochmal nachgeschaut, seit Woche 8 sind die nach EPA Platz 3 und nach Success Rate Platz 2. Das ist genau wie letztes Jahr, dass sie irgendwie den Turnaround hinbekommen nach keinem guten Start. Ich schaue mir sehr, sehr genau an, wie Lamar Jackson spielt. Der wirkt für mich auch nicht fit. Der schleppt irgendwas mit, der schleppt sich durch.
Ja, das wäre noch meine Frage an dich gewesen. Es wurde auch in unserer NFL-Konferenz, sorry, dass ich unterbreche, thematisiert. Der will nicht mehr laufen, Freunde.
Ja.
Ist euch das aufgefallen? Es gibt erstens so gut wie keinen designten Quarterback-Run mehr.
Er kann, glaube ich, nicht.
Genau, ja, aber es gibt keine Plays mehr, wo er designed laufen soll. Und wenn er scrambled aus der Pocket links oder rechts rausrollt, normalerweise läuft er nach vorne, holt 5 Yards raus, vielleicht sogar das First Down, je nachdem, wie groß die Distanz ist. Aber der läuft immer parallel zur Line of Scrimmage.
Ja, da ist was.
Und versucht dann noch zu werfen oder wirft den Ball sogar weg. Das ist total untypisch, obwohl der nächste Verteidiger vielleicht 3-4 Yards weg ist. Es ist total untypisch und mir ist das krass aufgefallen in der letzten Woche. Der ist nicht zu 100% fit, das kannst du mir nicht erzählen. Der hat diese Dinger, der hat nicht umsonst mehrere Spiele hintereinander 75 Rushing Yards gemacht pro Spiel. Das finde ich schon sehr interessant und sehr, sehr auffällig. Da bin ich gespannt, ob dann noch irgendwann im Laufe der Saison was kommt oder ob er das halt macht, um ein bisschen sicher zu gehen und dann in den wichtigen Spielen muss er ja. Aber
ich glaube, der schleppt sich gerade durch. Das Nötigste, die Rushing Average in den letzten 4 Spielen, 2,8, 4,0, 2,5, 1,6 war es jetzt.
Ja,
das findet quasi krass. Nicht statt. Der ist jetzt, ganz böse gesagt, gerade so ein Pocket-Passer.
Ja, genau.
Da will ich den Begriff Pocket-Passer jetzt gar nicht schlecht machen. Aber wenn wir halt wissen, wie Lamar Jackson sonst spielt mit seiner Dynamik, ich nehme die Beine in die Hand im wahrsten Sinne des Ausdrucks, das gibt's gerade nicht.
Aber das ist genau das Auffällige, finde ich, weil natürlich in seiner DNA, in seinem Kopf, in seinen Synapsen, die dann so schnell klicken an der Center, ist es so, er rollt nach rechts raus, keiner frei und dann fängt er zumindest an, okay, dann laufe ich halt ein bisschen. Er macht das ja tausendmal im Spiel.
Das meine ich mit, er will es wahrscheinlich, aber er kann es gar nicht. Im Kopf sagt er sich, jetzt könnte ich, geht ja gar nicht.
Genau, und dann, genau richtig. Und dann ist er aus der Pocket rausgerollt oder nach rechts oder links so ein bisschen gescrambled, nenne ich es jetzt mal, dem Sack entgangen, geflüchtet, nennt es wie ihr wollt. Und dann steht er da und merkt, fuck. Ich bin an der Line of Scrimmage, jetzt darf ich nicht mehr werfen. Dann werfe ich ihn weg. Das ist sehr, 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 sehr merkwürdig.
Vielleicht also gegen die Defense völlig obsolet, dass wir das nochmal verschieben müssen. Weiß gar nicht, was Baltimore die Woche drauf hat, aber die haben schon auch nochmal ein saftiges Programm.
Ja.
Natürlich in der Division logischerweise, die spielen danach. Ja, gegen Pittsburgh. Stimmt, das ist die Woche drauf dann. Das ist ganz, ganz wichtige Heimspiel gegen Pittsburgh. Mhm. Das ist echt eigentlich schon Finale für die. Die haben in Woche 18 nochmal Pittsburgh, dann halt in Pennsylvania, aber jetzt daheim. Woche 14, boah, das wird ein fettes Ding. Das wird ein ganz, ganz fettes Ding in dieser Division.
Und dann auch nochmal tatsächlich Packers und Patriots auch noch als Gegner übrigens zum Ende hin.
Ja, der Saison. Auch noch
das
ganz gut.
Sei mal noch dazu gesagt. Dann haben wir noch ein Spiel am Freitag, wir haben es gerade angesprochen, das Black Friday Game heißt es offiziell am Freitag um 21 Uhr auch bei uns zu sehen. Ein NFC-Duell, die Chicago Bears. Ja, ja, das Spitzenteam, Freunde, wenn ihr gerne reinhören wollt. Letzte Woche haben wir die Könige aus Chicago ordentlich abgefeiert und das auch zu Recht. In Philadelphia bei den Eagles, die eben jetzt dieses Spiel aus der Hand gegeben haben gegen die Cowboys. Und dass ich das jetzt sage zur Woche 13 einleitend zu dieser Partie, dass beide in den Playoffs landen, ist ja erstmal klar, oder?
Beide stehen zumindest mal 8-3.
Ja, crazy. Also die Bears, wir brauchen das nicht mehr wiederholen. Gerne nochmal reinhören zu letzter Woche. Es hat sich nicht so viel verändert. Genau,
es hat sich eigentlich gar nichts geändert. Und dass Caleb jetzt gegen die Steelers mich nicht überzeugt hat. Aber auch das ist jetzt nichts komplett Ungewöhnliches. One-Score-Game, wieder gewonnen, stehen da jetzt 6-1. Sechster Sieg in Folge bei One-Score-Game, nur in Woche 1 gegen Minnesota, glaube ich, war es verloren. Ja. Sie gewinnen diese Spiele halt, das ist eine Qualität. Was soll man da großartig sagen? Zu allem Weiteren, hört letzte Woche nochmal rein, es hat sich de facto nichts verändert, großartig.
Und bei den Eagles hat sich irgendwie doch was verändert, weil sie jetzt dann, ja, sie sind einfach nicht konstant in diesem Jahr. Das haben wir auch schon mal im Super Bowl-Jahr gesagt übrigens. Auch zum Ende einer Saison, mag ich mal erinnern, wo sie mal, glaube ich, 4 Spiele in Folge sich richtig schwer getan haben und einiges verloren haben. Devontae Smith hat heute nicht trainiert. Wir nehmen Mittwoch spätabends auf, ist angeschlagen, wird man beobachten müssen. Und dann schauen wir mal, ob Barkley da wieder besser funktionieren wird gegen die Chicago Bears Defense, die wir auch abgefeiert haben. Da bin ich sehr gespannt. Das werden sie wieder brauchen. Jalen Hurts wirft aktuell so viel auf AJ Brown wie noch nie. Auch
das hat funktioniert jetzt.
Auch das kam aus nichts, ist dann aber auch, wenn Devontae Smith wirklich ausfallen sollte, durchschaubar. Und das ist natürlich auch etwas für die Ballhawk-Defense der Chicago Bears. Takeaways ganz oben mit dabei. Da bin ich gespannt, wie Jalen Hurts als Pocket-Passer, wo wir bei dem Begriff vorhin waren, gegen Chicago funktionieren wird.
Ich habe es jetzt durchaus für möglich gehalten, dass wir heute die News haben, Kevin Petullo entlassen oder Play-Calling entzogen oder sowas. Sirianni hat es noch beim gleichen Bild, hat selber gesagt, wird sich nichts verändern.
Achso,
den tauche ich jetzt einfach mal. Ich hoffe, ich mache vielleicht Twitter nebenzu nochmal auf.
Ja, ich bin gerade dabei. News.
Aber ich sag's jetzt ganz ehrlich, und du weißt, dass ich bei den Eagles eigentlich hoffnungslos positiv bin, weil ich sage, irgendwann legen die den Schalter um.
Absolut.
So langsam wird diese Offense zum Problem. Und zwar die Laufoffensive. Also Chicago hat keine gute Laufdefensive. Sind dann nach Yards Nummer 28, EPA Nummer 22, Success Rate Nummer 24. Also einfach nicht gut. Wenn sie es da jetzt wieder nicht hinbekommen, dann müssen wir jetzt die Alarmglocken aber richtig schrill läuten lassen, weil, man muss ganz ehrlich sagen, sie haben diese Option des Laufs nicht. Sie gibt es einfach nicht. Nein. Letztes Jahr war diese Komponente, es läuft gerade nicht so mit dem Passspiel. Das kann ja mal sein. Gar nicht schlimm. Ich fand das jetzt zum Beispiel mit Hurts, die erste Halbzeit war gut gegen die Eagles, wie das alles, gegen die Cowboys.
Ja.
Wie sie das gemacht haben. Dass der Abfall, der Drop dann wieder so immens war, das verstehe ich nicht, aber das ist auch so ein Eagles-Ding. Aber du hast diese zweite Dimension, die jetzt gar nicht eine zweite Dimension nur ist, aber du hast diese Dimension Laufspiel einfach nicht mehr. Gegen Dallas, ich habe es vorhin mal gesagt, 63 Rushing Yards, davon waren dann 30, also knapp die Hälfte in der zweiten Halbzeit, aber du führst ja mit plus 14. Was machst du denn, wenn du mit 2 Scores führst? Du läufst doch, vor allem wenn du einen Barkley hast. Das muss doch eigentlich funktionieren, um die Uhr runterlaufen zu lassen. Sie können es aktuell einfach nicht. Und das wird tatsächlich ein Problem. Und da muss ich meinen hoffnungslosen Optimismus bei dieser Eagles-Qualität, muss ich mir selber langsam in den Arm beißen oder auf die Zunge beißen.
Bin ich total bei dir. Vor allen Dingen, was mir auffällt, ist da, ich kann das jetzt statistisch nicht genau belegen, aber die Outside-Runs von Saquon Barkley. Also das Vorblocking an sich schon mal, was schwächer ist als vorher. Und das ist so mein Gefühl, es passiert ja auch immer sehr, sehr viel vor dem Snap. Auch die Defenses lesen natürlich vor dem Snap, was passiert, wie sind sie aufgestellt, etc. pp. Und ich habe das Gefühl, die Linebacker der jeweiligen Gegner, wo das Laufspiel nicht so gut funktioniert hat, waren jeweils sehr, sehr früh auf der richtigen Seite da. Das ist das eine, das haben viele immer geschafft. Aber erstens konnte Saquon Barkley nicht mehr so viele Tackle brechen oder Mist-Tackles forcieren. Und B, wurde da eben so schnell auch diese Outside-Lücke geschlossen von den Teams, dass ich das Gefühl habe, entschlüsselt wäre, glaube ich, ein zu hochtrabendes Wort dafür, aber eingedämmt ist dieses Eagles-Spiel vor allen Dingen durch die Outside-Runs von Saquon Barkley schon geworden, weil das war ja nicht nur ein Züngeln an der Waage, das war ja eigentlich die Blauwalzunge ist, glaube ich, die schwerste Zunge der Welt in den Playoff-Spielen oder in den Spielen generell. Wenn nichts ging, dann Outside-Run, Barkley und plötzlich
so. Genau, du hattest halt diese Dimension, die jetzt einfach nicht da ist in dieser Offense. Ich verstehe es nicht ganz, die O-Line ist schwächer geworden, aber immer noch gut, dass sie da nichts hinbekommen. Und ob da das Play-Calling bei Bertullo bis zum Saisonende bleibt, ich mittlerweile nicht mehr hundertprozentig. Ja. Sage ich ganz ehrlich.
Werden wir anschauen. Was wir euch mitgeben, auf jeden Fall 4 Spiele hintereinander bei uns auf The Zone zu sehen über Thanksgiving und dann am Freitagabend.
Nach dem dritten dürft ihr mal schlafen.
Ausnahmsweise, genau. Könnt ihr kurz einkaufen gehen, Truthahn Nachschub holen. Und was wir auch nicht zu 100% wissen, ist, wer eigentlich in den Playoffs steht. Denn wenn ein Team ganz oben ist, sind es 99% Chance. Aber es gibt ja auch noch ein paar andere und die schauen wir uns jetzt an.
Jetzt bin ich gespannt. Wir haben uns ja ein bisschen abgesprochen, aber wie wir das...
Ausnahmsweise, ja.
Wie du das argumentierst. Also wir wollen jetzt mal draufschauen, starten wir mit der AFC.
Gar nicht, Teams. Völlig sinnlos mache ich wahrscheinlich. Aber ja, machen wir gerne.
Ich glaube, wir müssen es eh zusammen machen. Also ja. Teams, die aktuell in den Playoffs wären, aber unserer Meinung nach rausfallen könnten und Teams, die aktuell nicht in den Playoffs sind, aber unserer Meinung nach reinrutschen könnten.
Genau.
Ich mache es vielleicht jetzt relativ unspektakulär und ich glaube, da sind wir alle eh d'accord. Die Kansas City Chiefs werden noch in die Playoffs reinrutschen, ja, weil am Ende doch genug Qualität da ist. Wir haben sie gerade auch schon besprochen. Ich habe mir das Restprogramm nochmal rausgeschrieben. Ich glaube, das haben wir vorhin gar nicht angesprochen. Also jetzt eben Thanksgiving bei Dallas, dann gegen Houston nächste Woche, auch ein ganz wichtiges Spiel gegen die Chargers, wichtiges Divisionsduell. Bei den Titans, okay, ist ein Lock. Gegen die Broncos daheim, ganz wichtiges Spiel. Und bei den Raiders ist auch ein Lock. Mhm. Ist nicht leicht, das Programm, aber die Brocken haben sie daheim. Wie Houston, wie die Chargers, wie die Broncos. Und auswärts ist eigentlich nur dann Dallas vielleicht Thanksgiving ein Problem. Also das ist schon nicht leicht, aber okay für die Chiefs. Und mit der Qualität in der zweiten Halbzeit, ob sie dann so gut sind wie die letzten Jahre, aber die kommen auf jeden Fall noch rein. Ich will jetzt nicht das Wort Mogeln benutzen, aber sie kommen rein.
Ja. Da kann ich dir in allem zustimmen, muss es gar nicht wiederholen, gebe nur mit Range 57-64%, dass sie es in die Playoffs schaffen aktuell. Das sieht immer noch nicht so Chiefs-like aus tatsächlich, aber und mein Gefühl bestätigt da das, was du gerade dargelegt hast, wenn man so eine wichtigen Spiele wie zuletzt gegen die Colts gewinnt, dann sieht es eben sehr, sehr gut aus und ich glaube auch, weil wir ja Richtung Dezember-Football, Playoff-Football gehen, da sind wir wieder bei der Mentalität. Es sind jetzt quasi alles Playoff-Spiele schon für die Chiefs. Das war jetzt vor allen Dingen das letzte Woche, weil hätten sie das verloren, wären sie bei 35% Chancen.
Wären sie jetzt auch nicht dabei, glaube ich.
Genau.
Sag ich ganz ehrlich.
Genau, eben. Dann wären sie erstens ganz, ganz schlechtere Chancen. 30% fast weniger. Und auch vom Gefühl her dann für uns nicht dabei. Deswegen gehe ich mit, dass die Chiefs da noch reinstarten, ja.
Ja, und sonst kann ich es auch schon mal spoilern, sind es Teams, die in der AFC South spielen, weil das ist, glaube ich, tatsächlich das Zünglein an der Waage. Also dementsprechend Teams, Teams, die unserer Meinung rausfallen könnten, Colts und Jaguars und Teams, die noch reinrutschen könnten, die Texans. Also wenn wir sagen, die Chiefs kommen rein, muss ja einer sowieso mal rausfallen. Richtig. Einer aus der AFC South ist aber sicher mit dabei, weil es einen Divisionssieger dann doch gibt. Es gibt die sportliche, wie sage ich das jetzt, das sportliche Reglement hier, dass ein Team aus der AFC South dabei ist. Eigentlich sind die Colts natürlich der Favorit, gar keine Frage. Die sind im Moment auch noch vorne mit einem Record von 8-3. Dann kommen die Jaguars 7-4 und dann die Texans 6-5. Und trotzdem sind bei mir die Texans im Moment der Favorit.
Ja, das sehe ich genauso. Da haben wir, wie gesagt, uns mal ausnahmsweise, sonst machen wir das ja nie, wenn wir so ein Spielchen machen, uns absprechen, weil uns, glaube ich, klar war in der AFC, wo die Reise hingehen wird. Ja. Und ich sag's deshalb, weil erstens CJ Stroud jetzt sehr wahrscheinlich zurückkommen wird. Sehr, sehr wahrscheinlich sogar. Muss man gucken, Davis Mills hat jetzt auch gar nicht so schlecht gemacht. Heißt aber insgesamt, dass sich diese Offense so weit, so gut bewegt und auch in kleinen Schritten, aber ein Stück weit eben gebessert hat. Und vor allen Dingen allerdings auch wegen der Defense, die von dir vor der Saison ja schon so hoch angepriesen worden ist.
Das war mein einzig guter Take, glaube ich.
Genau, den gebe ich dir auch. Das sah auch jetzt die letzten Wochen sehr, sehr gut aus. Und ich glaube, dass sie gerade in den wichtigen Duellen dann auch da wieder, die spielen ja jetzt gegen die Colts
Das ist halt brutal jetzt, Sonntag. Geiles Matchup,
Ich glaube sogar, dass sie da mit ihrer Defense, wenn sie sich da ein bisschen was abgeschaut haben, wie man Jonathan Taylor auch stoppen kann, tatsächlich mal zumindest nah rankommen können an den Sieg und vielleicht sogar den Upset holen. Und dann wird's für die Colts ja auch wieder interessant oder gefährlich. Deswegen gehe ich damit. Ich habe das Gefühl, dass die Texans in den letzten Drittel dieser Regular Season, in den verbleibenden Spielen, sich peu à peu da besser vorarbeiten kann als die anderen Kollegen dort in der AFC South.
Ja, Defensive ist bärenstark und die Offensive jetzt mit Mills, da war auch nicht alles gut. Da hätte auch noch mehr an Turnover rauskommen können. Aber trotzdem, es war so nicht. Und wenn Stroud jetzt zurückkommt, sollte er ja per se in der zumindest jetzt mal funktionale Offense wieder reinkommen und dass Stroud der bessere Quarterback ist. Ja. Brauchen wir nicht diskutieren. Deswegen hoffe ich, dass das die Offense vielleicht sogar noch ein bisschen absteppt oder zumindest das Level hält. Und mit der starken Defense, ich meine, die Chiefs haben es ja vorgemacht, das war vielleicht sogar das Beispiel, wie es funktionieren könnte. Bei den Colts, also sie haben es erstmal in der eigenen Hand, sind 2 Siege vor den Texans, haben aber noch 2 Duelle mit Houston, haben noch 1 Spiel gegen die Jaguars.
2 Spiele.
Zwei Spiele, genau. Die sind ein Sieg von den Jaguars und haben auch noch beide Duelle. Also sprich, natürlich, wenn sie die alle gewinnen, brauchen wir nicht reden, dann sind sie drin. Wenn sie die Hälfte gewinnen, sind sie auch drin. Aber wenn du halt da das Gros der Spiele verlierst und das kann durchaus passieren, dann sind die Colts trotz bislang echt toller Saison auf einmal das Team, das blöd reinschaut. Es wird nämlich spannend sein, ob eben Daniel Jones ihnen Spiele wieder gewinnt oder ihnen verlieren will ich gar nicht sagen, weil er hat ihnen das Spiel gegen die Chiefs nicht verloren. Aber wenn die Dimension Laufspiel den Colts genommen wird, dann hängt es natürlich von Jones ab. Und gegen die Chiefs war dann so, nach einer soliden ersten Halbzeit, war jetzt nicht berauschend, aber solide, kam halt im zweiten Durchgang nicht mehr viel. Shane Steichen hat auch gemeint, mit Playcalling, Entscheidungen nicht ganz optimal. Aber hey, jetzt kommen die Spiele, wo es um was geht. Danach hinstellen und das Playcalling nicht so gut, macht das gute Playcalling, die guten Sachen im Spiel. Und ob Daniel Jones das im Kreuz hat, weiß ich nicht. Es ist halt dann doch Daniel Jones. Bei aller Sympathie, die ich ihm zugestehe für diese Saison, ich glaube, die Colts könnten echt am Ende der Verlierer sein.
Wenn es blöd läuft, ja. Wenn wir genau bei diesen beiden Teams sind, Colts und Jaguars, das sind genau diese 2 Duelle, die es da gibt. Der da besser davonreitet im direkten Vergleich, der wird es vielleicht schaffen. Der andere wird auf jeden Fall rausfliegen. Das ist so mein Take in dieser Konstellation bei der AFC South. Und ich möchte da auch nur dran erinnern, im Spiel gegen die Steelers, da haben wir nämlich genau das gesehen, als Daniel Jones wirklich liefern musste, den Druck bekommen hat und dann das überhaupt nicht funktioniert hat vor ein paar Wochen. War das 3 oder 4 Wochen mittlerweile her? Also Steelers. Das ist schon... Ja, war doch gegen die Steelers,
das
oder?
Das war 2 Wochen her, oder?
2
das war doch jetzt vor dem Coach. Nee,
die hatten Bye Week Berlin. 3 Wochen her, genau. Ja.
Stimmt, Chiefs, das war vor dem Berlin.
Bye Week Berlin, genau.
Bye Week, ja, die hatten jetzt kurz durcheinander gebracht.
Genau. Ja, alles gut. Und da möchte ich nur mal dran erinnern, also das ist genau das, was du auch sagst, da schlage ich in die gleiche Kerbe. Deswegen fallen die Jaguars sogar noch eher raus als die Colts, weil ich den Colts tatsächlich aber in diesem direkten Duell mit der Jaguars Defense, wenn wir jetzt bei der Offense Colts bleiben, den Colts eher die Zustimmung geben würde oder eher positiver eingestellt bin, auch wenn die Jaguars Defense an und für sich auch einen guten Job gemacht hat über viele Zeit oder viele Strecke in dieser Saison. Ich sehe die Colts da eher noch drin und die Jaguars eher dann klar raus, weil die Jaguars mir trotz 2 Siege jetzt in Folge gegen die Chargers und gegen die Cardinals total unkonstant sind. Gegen die Cardinals haben sie sich durchgezittert und die Chargers haben sie einfach weggefegt. Und das ist ein Auf und Ab. Und ja, sie spielen noch Titans, sie spielen noch Jets. Ja, sind 2 Pflichtsiege, aber dann eben 2-mal Colts, Broncos und dann am hinten raus nochmal die Titans, wo es vielleicht dann gar nicht mehr um etwas geht, wenn man eben gegen die Colts und gegen die Broncos verliert.
Das ist bei den, also Jaguars sind furchtbar, Trevor Lawrence ist furchtbar frustrierend. Der kann in einer Aktion der beste Quarterback der Liga sein.
Die haben gegen die Chargers Weltklasse gespielt, in allen Belangen. Nichts zugelassen, gar nichts. Überragend war das, sorry.
Trevor Lawrence?
Ja, nicht eher überragend, aber als Team über 35-6. Gegen die Chargers. Die Defense von den Chargers ist ja auch nicht verkehrt, ist auch nicht blind. Also das war schon, fand ich schon gut.
Weil man redet von den Jaguars, die haben doch gegen... Von wem reden wir jetzt gerade?
Von den Jaguars.
Jaguars, die haben doch gegen die Cardinals gewonnen.
Ja, aber vor 2 Wochen gegen die Chargers.
So.
Das ist jetzt, was ich sage. Da waren
was
sie
meinst
richtig,
du?
Da waren sie richtig gut. Und dann gegen die Cardinals...
Für Trevor Lawrence macht mir gerade, oder für die Jaguars macht mir gerade ein bisschen... Nee, Trevor Lawrence macht mich wahnsinnig gegen Arizona. 3 Touchdowns, der Pass auf Washington zum Beispiel ist wieder... Und dann sind Receptions dabei, wo du denkst, Leute, oder Junge, mach die Augen auf.
Ja, das
was
genau
das?
So ist es.
Ja. Da waren 2 mit dabei, da steht ein Cardinals-Spieler. Ja. Das geht nicht, dass der da reinläuft, ist völlig klar. Aber ich komme bei denen ein bisschen zur Mathematik. Die stehen gegen Houston 1-1, also auch wenn der, was die Tiebreaker anbelangt, gegen Houston 1-1. Mhm. Okay, die müssten eigentlich 2-0 stehen, weil sie da das verkackt haben mit dem ganz schlechten vierten Viertel, das war die Berlin-Woche.
Ja.
Und, klar, die spielen 2-mal gegen die Colts. Die müssen ja beide gewinnen, um vorbeizuziehen. Du bist 1 Sieg hinten dran, musst 2-mal gewinnen, dann bist vor den Colts. Das ist auch Mathematik. Aber du hast halt eigentlich 3 Pflichtsiege. Du hast gesagt, 2-mal Titans, 1-mal Jets. Wenn du da nicht gewinnst, hast du es eh nicht verdient.
Ja,
die schwierige Aufgabe ist dann eigentlich Mile High bei den Broncos. Also vom Programm her, die Jaguars, echt in einer guten Position. Ich hab's mal durchgerechnet. Weißt du, was meine AFC South dann für ein Endergebnis hat? Und ich habe es wirklich so durchgetippt, dass ich sage, realistisch, du hast in direkten Duellen Heimspiel, dass ich da eher auf 1-1 dann eigentlich noch komme.
Dann wahrscheinlich Colts, Texans, Jaguars.
Nee, Texans 11-6, Jaguars 11-6, Colts 10-7.
Wow, okay, krass. Krass. Hätte ich jetzt nicht gedacht.
Und dann wären die Colts so raus. Dann wären so die Texans Divisionssieger und die Jaguars mit 11-6 hätten sie durchaus eine Möglichkeit, einen Wildcard-Spot sich zu holen.
Ich sag dir aber noch ein anderes Team, was nicht in der AFC South ist, was ich so ein bisschen auf dem Schirm hatte, was ich kurz machen möchte.
Chargers.
Das sind die Chargers, ganz genau, weil die sind ja noch unkonstanter als alle anderen. Die hatten jetzt eine Bye-Week, davor eben von den Jaguars auf die Fresse bekommen, nachdem sie 3 Spiele in Folge gewonnen hatten. Und ich habe es mir extra nochmal aufgemacht. Ja, die spielen jetzt gegen die Raiders. Dann kommen sie gut aus der Bye-Week, das gewinnen sie eh. Brauchen wir nicht um heißen Brei herumreden. Aber dann Eagles, Chiefs, Cowboys, Texans, Broncos. Fünf Teams, Cowboys aktuell nicht, aber 4,5 Teams im Playoff-Rennen. Hammer-Aufgaben, Hammer-Defenses und auch ganz gute Offenses. Und wenn man so spielt wie gegen die Jaguars zuletzt, ja, dann gute Nacht, Johanna, dann fliegen die ja sicher raus. Die haben aktuell 57%ige Chance ungefähr. Bei dem Spielplan bin ich eher dabei, dass dann Colts vielleicht oder Jaguars drinbleiben und die Chargers dann noch rausfliegen. Also bei diesen dreien bin ich da bei dir und Chargers sehe ich aber für mich schon fast mit dem Spielplan, so wie der letzte Eindruck war vor der Bye-Week. Das wird schwierig und die haben uns so begeistert am Anfang der Saison, aber das ist ja alles irgendwie verpufft.
Und deswegen habe ich gerade vorhin so blöd gefragt, als ich Jaguars Chargers. Ich dachte, du bist schon bei den Chargers, weil das auch noch meine Wildcard quasi wäre für den Wildcard-Spot, beziehungsweise rauszufallen aus dem Wildcard-Spot. Für die Nicht-Wildcard, genau. Deswegen war ich kurz verwirrt, als du mit den Jaguars und den Chargers angefangen hast, waren mir viel Jaguars und Chargers, weil das wäre auch noch so ein Team, wo ich sage, aufpassen, dass ihr die noch rausputzelt.
Ganz genau. Also ich hoffe, ihr konntet uns da folgen bei der AFC. Wenn er noch rein und raus fällt, nochmal also rausfallen, Indianapolis, Jacksonville oder LA Chargers. Teams, die noch reinrutschen können, für uns die Texans und die Chiefs.
Yep.
Dann gehen wir zur NFC rüber, da machen wir das gleiche Spiel. Teams, die noch rausfallen könnten und Teams, die noch reinrutschen könnten. Und ich sag mal so, beim Team, das noch rausfallen kann, Nummer 1, sind wir uns, glaube ich, sehr schnell einig geworden. Das sind die Tampa Bay Buccaneers. Ja. Würde ich behaupten, einfach aufgrund der letzten Eindrücke, der letzten Spiele plus angeschlagener Baker Mayfield jetzt auch noch, egal wer da jetzt gerade gesundet auf den Skill-Positionen, diese Offense, aber auch diese Defense eigentlich auf beiden Seiten des Balles, stellenweise skandalöse Big Plays zugelassen oder mit der Offense eben nicht gemacht. Wenn sie so weiterspielen und dann sage ich ganz bewusst mal nicht den Spielplan, dann ist egal, gegen wen sie spielen, dann wird es wirklich schwierig, weil das ist kein funktionales Team, wie sich das in den letzten 2 Wochen präsentiert hat, leider. Und das, obwohl ich, wisst ihr alle, Baker Mayfield und das Ganze drumherum total gefeiert habe und auch den Defense ja eigentlich ganz gut mitgehalten hatte.
Ja, man muss schon sagen, der Eindruck ist gerade echt ernüchternd und dann habe ich mir die letzten 3 Spiele nochmal angeschaut, die 3 Niederlagen, die waren halt dann gegen die Patriots, bei den Bills und bei den Rams. Da muss man schon sagen, die kannst du natürlich alle verlieren. Das Wie gebe ich dir recht, weil Ekbuka bräuchte jetzt ein bisschen Unterstützung in 3 der letzten 4 Spiele mit maximal 40 Receiving Yards und das war ja diese Big Play Maschine. Komm, es geht nichts mehr, Baker, tief, gefühlten 70 Yarder, passt schon. Gegen die Rams war 3 von 8, also 3 Catches bei 8 Targets, 32 Yards. Er hatte, ich habe extra mal die Plays nochmal angeschaut, für 3 Yards, für minus 3 Yards und für 32 Yards. Deswegen kommt auf 32 Receiving Yards. Und in den letzten beiden Spielen auch nur noch 2 Receptions über 10 Yards. Mhm. Also Big Play Ekbuka 2-mal über 10 Yards in den letzten beiden Wochen. Das war eigentlich so ein Viertel. Sonst in der Hälfte der Saison hat er das in einem Viertel gemacht. Also Ekbuka braucht dringend Hilfe. Er ist halt auch noch ein Rookie. Mike Evans tut weh. Godwin kommt zurück. Aber wann ist der fit? Ist es nicht zu spät? Mayfield jetzt angeschlagen. Defense echt nicht so gut, wie man es eigentlich erwartet von den Bucks. Das Ganze ist gerade ein bisschen unglücklich für Tampa, weil eigentlich wären sie für mich der sichere Lock als Divisionssieger. Du hast halt noch diese 2 Spiele gegen Carolina. Woche 16 in Carolina, Woche 18 daheim, was natürlich nochmal super ist, dass du in Woche 18 das Heimspiel hast. Und klingt das für mich so ein bisschen nach Sunday Night Football, wenn ich ehrlich bin.
Ja, vielleicht. Das wäre tatsächlich auch die Frage jetzt an dich gewesen, bevor wir vielleicht das zweite Team machen, was rausrutschen könnte. Müssen wir an der Stelle eigentlich machen, wer reinrutschen könnte. Ja. Denn wenn wir sagen, die Bucks kommen raus, muss das ja halt eigentlich Carolina. Einer aus der NFC South sein. Und das kennen nur die
Auch Panthers da muss es einen Divisionssieger geben.
Genau, auch da muss es jemanden
das
geben.
Das ist vom NFL-Gott vorgegeben.
Das Reglement, wie Herr Stadler vorhin so schön gesagt hat. Und da muss man dann ja sagen, wenn wir sagen, die Bucks, so wie sie sich gerade präsentieren, nicht. Aber die Panthers ist ja auch eine Achterbahn der Gefühle. Was haben wir schon über die geschwärmt, ja, über diese Offense? Bryce Young Franchise-Rekord aufgestellt mit den meisten Yards in einem Spiel für die Panthers. Und in der nächsten Woche geht gar nichts in der Offense. Und bei der Defense mal 0 Punkte zugelassen, mal 7.000. Also das ist ein Hin und Her. Das schwierig zu sagen, die überholen dann die Bucks, vor allen Dingen, wenn sie noch zweimal gegeneinander spielen. Aber ähnlich wie in der AFC North vorhin, Divisionsduelle sind besondere Duelle. Und da können auch die Panthers, die Bucks, ja, schön einen von großen C stoßen. Und dann sind die Bucks vielleicht wirklich raus. Wäre auf jeden Fall ein Ding.
Die stehen halt jetzt 6-6, die Bucks stehen 6-5. Also du musst ja was aufholen. Divisionsrekord ist im Moment 2-0 für Tampa, für Carolina 2-1. Angenommen, die beiden Duelle ist ein Split, geht 1-1 aus, muss Carolina ein bisschen was aufholen. Ich habe mir das Programm angeschaut und das war dann mal, wo ich dann so dachte, oh, ich glaube, es wären doch die Bucks. Die spielen jetzt gegen die Rams, sehe ich nicht. Dann haben die ihre Bye-Week noch, spielen bei den Saints, okay, wenn du weiterkommen willst, also Playoffs erreichen willst, klar.
Ja.
Dann eben der Doppelpack gegen die Bucks noch, 16 und 18, also Woche 16, Woche 18 und dazwischen aber, zwar ein Heimspiel, aber gegen die Seahawks, wo es ja auch um was gehen wird für die Seahawks.
Ja.
Das Programm spricht, also ich hatte exakt denselben Gedanken, Bucks überzeugen mich gerade nicht, dementsprechend kann ja aus der Division nur noch Carolina reinkommen und dann schaue ich mir den Plan und denke mir, verdammt, das werden doch die Bucks.
Ja, genau. Also das ist es. Ich kann ja nochmal gucken in dieser Range. Ich nehme halt einmal die Prozente von den US-Kollegen her. Wie gesagt, da gibt es viele verschiedene Berechnungen, wo man bei Carolina da ist man in einer Range von 16-19%. Also das ist jetzt auch nicht 16 viel.
16-19%
ist 16 nicht viel, 16-19% und die Bucks sind aktuell bei knapp 83.
Echt?
Als Divisionsleader, ja. Aufgrund, das ist ja dann Berechnungen und das ist ja der Unterschied. Die NFL selbst berechnet das auch. Es gibt Pro Football Focus, es gibt ESPN, es gibt Next Gen Stats, es gibt viele verschiedene Dinge. Ich versuche dann da immer so einen Mittelwert irgendwie herauszukristallisieren und die berechnen alle mit Formeln, Spielplan und so weiter und so fort. Und ja, da sind die Bucks bei ungefähr 83%.
Ja, es ist natürlich, gerade was ich vorgelesen habe, der Tiebreaker, muss man vielleicht nochmal erklären, wenn ja zwei Teams gleich sind und dann der direkte Vergleich, was ja bei zwei Spielen relativ easy ist, jeder hat einen Sieg, dann gleich ist, zählt halt als Tiebreaker der Record in der Division und Tampa steht halt im Moment 2-0 und Carolina 2-1. Da kann diese eine Niederlage, das war dann gegen die Falcons, halt echt schon ins Kontor negativer Natur schlagen.
Ja.
Ah ja, also wir haben es eigentlich also gemacht, Teams, die noch rausfallen könnten. Wir haben Konjunktiv gemacht. Ich sehe es gar nicht mehr so deutlich, muss ich zugeben.
Ja, das stimmt. Aber es wird auf jeden Fall zwischen diesen beiden entschieden werden, weil sie noch zweimal aufeinander treffen. Also wer der NFC South Divisionsleader wird, das ist noch längst nicht geklärt, auch wenn Carolina eine klar schwächere Chance hat.
Lass mich dir mal jetzt die Frage stellen.
Ja.
Und zwar schiebt man die anderen nach hinten. Du hast noch als Team, das reinrutschen könnte, tatsächlich die Dallas Cowboys genannt.
Ja.
Erklär mir doch kurz mal wieder auf die Cowboys. Mich würde es wirklich interessieren, weil nach der Woche liegt es natürlich wieder irgendwie auf der Hand, aber sagen wir mal, wie die hier noch reinrutschen.
Dachte, ich hätte noch ein bisschen Zeit, da muss ich mir meinen anderen Reiter wieder aufmachen. Also die Dallas Cowboys in der NFC, da sind wir beim Chancenbereich zwischen 9-12%. Das ist schlechter als bei den Panthers. Das sei mal jetzt vorweggestoßen.
Ja, aber Divisionssieger werden sie nicht mehr. Werden die Eagles nicht mehr zu Ende gehen lassen, diese Saison.
Nicht einzuholen, zumal sie gegen die Eagles ja auch, ja gut, da stehen sie 1-1, aber egal. Und ich weiß, dass sie noch gegen die Chiefs spielen, jetzt ja wie gesagt bei Thanksgiving. Dann die Lions, das ist glaube ich Thursday Night Football. Vikings, Chargers, Commanders, Giants. Das ist mal der verbleibende Spielplan für die Cowboys. Und ich sag dir ganz einfach, wie es ist. Ich glaube, dass sie gegen die Chiefs gewinnen bei Thanksgiving, weil diese Defense sich klar verbessert hat und weil sie den Chiefs etwas wegnehmen können. Und dann aber mit der eigenen Offense tief zuschlagen. Haben wir vorhin schon mal kurz drüber gesprochen. Ich glaube, dass sie gegen die Lions verlieren werden, weil die Lions Offense diese Defense nochmal vor Probleme stellen wird. Es wird aber ein knappes Spiel werden. Und ich sage, vielleicht wird es ein One-Score-Game, vielleicht nur 3 Punkte. Und sie haben knapp Chancen zu gewinnen. Aber von mir aus verlieren sie das auch. Dann sage ich aber, so wie die Defense sich jetzt präsentiert hat, und vielleicht bin ich geblendet worden durch die letzten beiden Spiele, mag sein. Aber diese Defense, auch wenn es statistisch noch ein bisschen ausbaufähig ist von der Gesamtsaison. Alleine die letzten beiden Spiele, klar besser. Wir haben Quinnen Williams, wir haben Logan Wilson, wir haben die Secondary, die wieder fit ist. Das sieht alles viel, viel besser aus. Wir haben Overshown, der wieder mit dabei ist. Und dann spielen sie Vikings, Chargers, Commanders, Giants. Gewinnen sie alle 4, Leute. Die gewinnen diese 4 Spiele. Das heißt, die gehen ab jetzt 5-1. Und dann natürlich brauchen sie ein bisschen Schützenhilfe auch noch, weil dann haben wir, also was 10, haben wir jetzt an Records?
10-6-1 dann.
Genau, 10-6-1 und dann kommt es ganz drauf an. Aber ich sehe das durchaus realistisch, weil die Cowboys bei mir mit dieser gutsy Passing Offense mit Lamb und Pickens, die verlässliche Hände haben, die super Route Running gerade an den Tag legen, mit Slant Routes, mit Überkreuzen und die Defensiven total beschäftigen, und das wird auch ein Thema sein gegen die Chiefs, und dieser Defense, die verbessert ist, habe ich das Gefühl, dass aktuell von dem verbleibenden Spielplan nur die Chiefs und die Lions ihnen Probleme bereiten können. Ich glaube aber in Matchups, weil ich da jetzt natürlich ein bisschen mehr drin bin, weil es jetzt diese Woche schon ist, nächste Woche gegen die Lions kann im Vorfeld schon wieder was ganz anderes Thema sein, glaube ich aber, dass sie gegen die Chiefs eine höhere Chance haben als gegen die Lions, aber den Rest putzen die. Das ist mein Gefühl, und deswegen sage ich, dass die noch reinrutschen können. Die haben mich also begeistert. Also diese ganze Dynamik, diese Positivität, die jetzt entstanden ist, und so traurig das klingen mag, nach der Beibung und den Verlust eines Mitspielers, das hat auch diese Mannschaft zusammengeschweißt. Das hat man total gemerkt im Spiel gegen die Raiders. Das habe ich ja kommentiert. Wie gesagt, deswegen vielleicht bin ich da ein bisschen verblendet worden. Ja,
aber darf man nicht unterschätzen, was das tatsächlich an Emotionalität freisetzt. Ja, das merkt man überall. Das gab es auch in anderen Sportarten schon, dass so ein Schicksalsschlag, so schlimm der ist, und da hätte jeder natürlich darauf verzichtet. Also es geht natürlich um Marshall Nieland und diesen viel zu frühen Tod, das kann nochmal, jeder hätte gerne darauf verzichtet, aber zusammenschweißen und nochmal andere Kräfte auch freisetzen, die du sonst vielleicht gar nicht hinbekommst, das geht nicht über 5 Jahre sowas natürlich, oder 5 Saisons, aber das eine Jahr, wo das dann eben auch passiert ist, habe ich in anderen Sportarten schon mitbekommen, sollte man nicht unterschätzen, weil das kann man zum Glück selten nachvollziehen, weil es ja hoffentlich nicht oft passiert, aber das ist was man nicht unterschätzen darf, diese Emotionalität.
Ist natürlich nicht der Hauptgrund, aber das ist mein Gefühl, was sie zusammenschweißt,
absolut,
was positive Energie bringt und was sportliche Energie mitbringt, wie ein Quinnen Williams in kürzester Zeit dort integriert ist, obwohl er 3 Wochen kein Football gespielt hat, und diese Defense einfach jetzt besser aussieht, nachdem wir so viel über sie geschimpft haben. Ich glaube wirklich, dass da was geht, Leute.
Ich will gar nicht viel dazu sagen. Wir merken uns einfach, Cowboys stehen bei 10-6-1 am Saisonende. Und dann kommen wir jetzt zu, und deswegen nehmen wir es eigentlich zusammen. Also,
nächste Woche fliegt mir das wieder um die Ohren.
Ja, hundertprozentig. Alles fliegt uns um die Ohren. Nee, die Teams, wir haben uns ja dann, wie abgesprochen, Teams, die noch rausfallen könnten, natürlich sagen wir dann die Chicago Bears, weil es die Chicago Bears sind. Teams, die reinrutschen können, also ein Team, das reinrutschen könnte, sag ich, die Detroit Lions. Es sind halt die Detroit Lions. Ich erweitere das Ganze aber, weil ich das dann auch durchgetippt habe. Vielleicht sage ich dir das vorher erst.
Ja.
Also ich habe Chicago, Green Bay als Team, das noch rausrutschen kann.
Ja.
Und die Lions, weil ich habe es durchgetippt mit dem ESPN Playoff Predictor oder wie er heißt. Und habe es da auch wieder so gemacht. Also schon jetzt keine völligen Upsets. Und zum Beispiel, wenn die spielen ja in der Division auch noch gegeneinander, zum Beispiel Bears, Packers noch zweimal, habe ich jeweils jeden einen Sieg gegeben, also jeder einen Heimsieg. Da komme ich dann am Ende des Tages wirklich, ich habe es versucht, realistisch zu tippen. Natürlich geht's nicht hundertprozentig realistisch. Ich komme auf einen Rekord bei den Teams. Nummer 1 in der NFC North, Detroit Lions, 11-6.
Mhm.
Nummer 2, Chicago Bears, 11-6.
Mhm.
Platz 3, Green Bay, 10-6-1.
Mhm.
Weil ich habe ihnen, das ist dann der Knackpunkt wahrscheinlich, also sie gewinnen halt beide Spiele gegen die Bears, logisch, das ist der einfache Weg, aber so einfach wollen wir es jetzt nicht machen. Der Knackpunkt könnte sein, habe ich ihnen gegeben, eine Niederlage bei den Broncos, weil ich nicht sehe, dass die Mannschaft so mit der, also gegen die Defensive der Broncos bestehen wird in Mile High.
Ja, und jetzt sage ich dir eins, wenn das so kommt, wie du es jetzt gerade tippst, dann hängt es ja auch zwischen 10-6-1 Cowboys und 10-6-1 Packers, die in Woche 4 unentschieden gespielt
haben. Genau, das war
die blöde Eins hinten dran. Ich bin gespannt, was wir alles in Woche 18 zu rechnen haben, wenn das so kommt. Das wird ja genial.
Blöde Unentschieden, das ist wirklich
wird
so.
Ja, super. Dann geht's ums Conference, Conference Record und so weiter und so fort. Das wird großartig. Also, ich hätte irgendwie Bock, dass es so passiert, und bin da tatsächlich auch bei dir, weil mein erstes Gefühl war nämlich auch Chicago. Weil die One-Score-Games hatten, weil sie auch natürlich mit Mentalität haben wir alles jetzt
die Bears sind. Sorry, liebe Bears-Fans.
Nee, aber weil sie alles auch gewonnen haben, auch zu Recht gewonnen haben, aber trotzdem schwingt er immer so ein bisschen mit, ne? Statistiken, bla bla, Caleb Williams, jetzt auch wieder knapp die Nummer gewonnen, und die Packers sind so ein bisschen das komplettere Team, aber sind sie das wirklich? Und das ist halt die Frage. Und deswegen bin ich da total bei dir, dass das dann zwischen den beiden knapp werden kann. Und
genau, aber ich glaube halt, dass 10-6-1
sind auch nicht
reicht.
Konstant. Ja.
Weil wenn wir es dann so mal sehen, also du hast dann, also wenn das so ausgehen sollte, haben wir in den Playoffs Rams eh klar. Eagles gewinnen die Division.
Klar.
Dann gewinnen die Lions die Division und jetzt sagen wir einfach mal, die Bucks gewinnen die Division. Widersprechen wir uns so ein kleines bisschen, aber machen wir die Bucks. Panthers,
keiner wird so einen Rekord haben wie zum Beispiel jetzt das von Cowboys und Packers, was wir errechnet
die
haben.
Die Seahawks stehen 8-3. Die werden nicht komplett einbrechen, die bleiben da. Und dann ist halt im Moment Platz 6 Green Bay, den nimmt halt einer von den, den nimmt dann in dem Fall Chicago an meiner, in meiner Rechnung ein. Und die Niners mit 8-4 ist natürlich ein Kandidat, der noch rausrutschen kann, aber ich glaube, dass die, weil es halt irgendwie die Niners sind, das auch noch schaffen. Deswegen 10-6-1 kann unter Umständen ein guter Rekord sein, kann aber unter Umständen einfach nicht ausreichen.
Ich sag's
dass
mal.
Dass vielleicht beide nicht reinkommen wegen diesem verdammten Unentschieden.
Ja, ganz genau. Das wäre ja noch schlimmer. Stell dir mal vor, die kommen beide nicht.
Die Niners kommen rein, weil sie kein Unentschieden haben.
Oh, das wäre ja so krass. Das wäre ja krass. Das wäre krass. Das werden wir beobachten, Leute. Schreibt uns gerne, was meint ihr? Wer fliegt rein? Wer fliegt raus in die Playoffs? Wir starten ins dritte Drittel, in den finalen Akt der NFL-Saison. Der Dezember steht vor der Tür und dann geht's natürlich ums Eingemachte. Und an der Stelle, lieber Roger Goodell, wir haben uns ja kennengelernt in Berlin, warst ja bei uns zum Interview da, hat mich sehr gefreut. Wir brauchen Playoffs mit jeweils 9 Teams, sonst kommen wir einfach nicht. Sonst kommen wir einfach nicht klar, Leute, was sollen wir machen? Wir brauchen das super, super, super Wildcard-Weekend.
Und wie in der NBA, der NHL Best of 7.
Ganz genau. Nein, aber aber das da habe ich noch gar nicht nachgedacht. Dass die Niners haben wir ja auch noch. Das ist tatsächlich, liebe Leute, schreibt uns gerne, eine realistische Option, dass die Cowboys und die Packers aufgrund dieses 40-40 in Woche 4 nicht oder das Nachsehen haben gegenüber den San Francisco 49ers.
Was halt bei den Niners reinspielt, das wird auch nochmal kurzes Thema dann am Sonntag sein in der deutschen NFL-Konferenz in der Endzone. Da werden wir auf Purdy nochmal schauen, der jetzt nicht seinen besten Tag hatte, wie das so läuft. Nein, das ist natürlich auch ein Kandidat, die rausrutschen können. Aber die sind im Moment, wenn es zum Beispiel in der Division, und die ist ja auch wahnsinnig eng und bis zum Schluss eng, also die Rams sind dann durch, aber mit den Seahawks und den Niners, wenn die zum Beispiel denselben Rekord haben sollten, wenn der Tiebreaker 1-1 ist im direkten Duell, der Division-Rekord aktuell von den Niners ist 4-1, bei den Seahawks 2-2, weil es ist immer die dritte Stufe, der Rekord gegen die Division-Gegner. Da sind die Niners schon gut unterwegs, weil sie natürlich zweimal die Cardinals geschlagen haben, klar. Trotzdem, wenn du jetzt nicht komplett alle Spiele noch verlierst, gegen die Seahawks, gegen die Rams spielen sie nicht mehr, da steht schon 1-1. Also die haben echt, muss ich aus dem Kopf sagen, die haben echt die Tiebreaker auf einer ganz guten Ebene aus ihrer Sicht. Die spielen, weil die stehen 1-1 gegen die Rams, ich glaube 2-0 gegen die Cardinals und 1-0 gegen die Seahawks. Sprich, da sind sie im schlimmsten Fall auch nur 1-1. Die Niners haben in der Division die Tiebreaker echt auf ihrer Seite. Das ist ganz, ganz wichtig, glaube ich, in diesem Jahr.
Also total
immer wichtig, crazy. Aber ich glaube, in diesem Jahr spielt es in der Division noch eine größere Rolle.
Ja, das ist echt total krass. Ich gucke jetzt nämlich gerade, währenddessen wir das hier nochmal so ins Bilde bringen. Aber ich finde es jetzt auf die Schnelle nicht, weil das habe ich nicht vorbereitet für meine Range. Ich muss jetzt einfach mal ESPN hernehmen. In der NFC, ich mache es von unten nach oben. Die Bears 62%, laut ESPN jetzt nur, also nicht eine Range, die ich da immer versuche zusammenzutragen. Die Packers 80%, die Seahawks 87% und die Niners 91%.
Und wo sind die Lions?
Die Lions sind bei 72%, also zwischen Bears, also vor den Bears und knapp hinter den Packers.
Also laut ESPN wahrscheinlich ist eigentlich Chicago das Team, das draußen ist dann.
Ganz genau, ja, korrekt. Mhm. Korrekt.
Spannend. Also gerade NFC Geil, North, NFC West, AFC South, da kommen jetzt so viele direkte Duelle, die brutal heiß sind, weil eigentlich in der Regel immer 3 Teams ums Weiterkommen kämpfen.
Ja. Leute, das wird so, so gut. Ich freue mich so sehr auf diese finalen Wochen der NFL Regular Season und auch auf diese Woche generell. Also,
und schreibt uns mal, es würde mich wirklich interessieren, was sind eure AFC und NFC Playoff Teams? Das würde mich echt interessieren. Schreibt uns, weiß nicht, bei Spotify oder beim Podcatcher eures Vertrauens, wo er halt hört, mit der Kommentarfunktion oder uns eben direkt dann.
Genau, slidet in unsere DMs, muss ich ja einmal in der Folge sagen. Und dann haben wir eigentlich nur noch den Fahrplan nochmal für euch. Also der Menüplan an Thanksgiving ist klar, haben wir vorhin schon mal skizziert. Ab 18.50 Uhr gehen wir auf Sendung, die Green Bay Packers bei den Detroit Lions. Direkt im Anschluss die Kansas City Chiefs bei den Dallas Cowboys. Direkt im Anschluss die Cincinnati Bengals gegen die Baltimore Ravens. Dann kurz schlafen und dann Freitag 21 Uhr die Bears bei den Eagles. Und dann geht der ganz normale Wahnsinn am Sonntag los, Christoph.
Genau, 18.30 Uhr gibt's dann die deutsche NFL-Konferenz. 19 Uhr wäre die Red Zone. Einzelspiele haben wir die Rams bei den Carolina Panthers. Für Carolina ein wichtiges Spiel. Rams sind brutal. Sonntag 22.25 Uhr, auch ein schönes Duell, haben wir gar nicht thematisiert. Buffalo Bills bei den Pittsburgh Steelers ist vielleicht nächste
auch
Woche
wichtig für beide tatsächlich.
Auch ein
ja.
Thema bei den Steelers, weil es eben dann gegen die Ravens geht, ja. Direktes Duell. Ja, ja. Sunday Night Football, die Broncos bei den Commanders. Ja, gab schon mal bessere Sunday Night Football Games. Das ja. haben sie nicht geflext. Mal schauen, ob da Daniels zurückkommt, glaube ich ehrlich gesagt noch nicht. Und Monday Night Football, dann noch die Giants. Das einzige Team, das schon mal safe nicht mehr in die Playoffs kommt, die Giants, ja, stimmt, ja. bei den New England Patriots, dann Monday Night Football 2:15 Uhr. Das schön. Ist der Fahrplan dann für echt viele, viele Stunden Football. Noch mehr als eh schon. Ja. Thanksgiving ist schon dann brutal, was das anbelangt.
Das ist schon echt sehr, sehr cool. Und für alle, die es nicht wissen, Christoph Stadler freut sich sehr auf den Abschluss Monday Night Football, denn Primetime bedeutet bei den Giants immer viel Scadaboo-Thema, viel Dart-Thema, viel Jameis Winston-Thema.
Das ist noch ein kleiner Insider.
Da wird sie, obwohl sie eliminiert sind, natürlich nochmal viel getanzt und viel geshakert. Das ist genau Christophs Ding.
Das Endzone-Embargo schmeiße ich einfach nochmal rein. Das ist ein kleiner Insider noch.
So, genau, also mit diesem entlassen wir euch in Woche 13. Happy Thanksgiving, everybody. Falls ihr es feiert, falls wir auch Deutsch-Amerikaner vielleicht haben, hier ganz, ganz viel Spaß euch oder auch für die Oberallgäuer beim Erntedankfest oder was auch immer. Habt viel Spaß und genießt die Spiele. Wir tun es auch und dann hören wir uns hier wieder nächste Woche zum Podcast.
Wir sehen uns, Tutan, Freunde.
Gubbel, 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 gubbel.
Tutan-Zeichen, das ist aber
so
nur der
machen
Wolf.
Die doch, oder? Gubbel, 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 gubbel.
Da muss man also. Nur hier, das kann ich nicht. Ciao.
Also, tschüss. Macht's gut.
Endzone. Der DAZN NFL Talk wurde präsentiert von Discover Airlines.